haben ja am letzten Freitag angefangen mit der Offenbarung. Das letzte Mal eine Einführungspredigt für die, die nicht da waren, so ein bisschen, was Ziel ist von der Offenbarung, wer sie geschrieben hat, wann sie entstanden ist und so weiter. Aber vor allem auch, was die Botschaft ist, was der Kern ist von diesem Buch. Und ich habe euch auch gesagt, dass da nicht irgendwelche falschen Erwartungen da sind. Wir werden nicht können einen Zeitplan aufstellen für die nächsten Jahre. Aufgrund von diesem Buch. Das ist nicht das Ziel von dieser Predigtreihe. Dass wir jetzt die Endzeit, dass wir da herausfinden, wo wir stehen in dieser Zeit und wie das genau wird vor sich gehen. Und ich glaube auch, jetzt nach dieser zweiten Predigt, nicht daran, dass das Ziel ist. Aber der Herr will uns teilhaben lassen an seinen Plänen. Das ist so. Und er hat Jesus Christus beauftragt, uns das mitzuteilen. Und er hat das so gemacht, dass er jemanden ausgelesen hat, und das war der Johannes, und ihm das vor allem in Bilder hat gezeigt. Auch geredet, aber vieles eben auch gezeigt, mit den Augen in Bilder. Und heute schauen wir die Verse, ihr seht, der Druckfehler hat sich überall eingeschlichen irgendwie, wir schauen die Verse 4 bis 20 an, einfach das ganze erste Kapitel fertig. 4 bis 20 bis zum Schluss. Ihr merkt, ihr habt den ganzen Text auf dem Predigtblatt gedruckt. Sonst habe ich nicht so viel von mir selber dazu geschrieben und ich werde mich auch nicht ganz als Predigtblatt halten. Aber ich habe einfach so die wichtigsten Grundzüge jeweils zu den Versen dazu geschrieben. Ihr merkt, man könnte nicht beim Vers 14 einfach aufhören. Ich weiss gar nicht, wie der da reingerutscht ist. Irgendwie ist da der Fehler passiert, wie es das halt manchmal gibt. Die Offenbarung fängt an. Im ersten Kapitel mit Jesus Christus. Und das unterstreicht nochmal das, was ich letztes Mal schon rausgestrichen habe. Jesus ist das Zentrum von diesem Buch. Es geht um Jesus. Es geht um ihn. So wie das ganze Evangelium sich um Jesus Christus und seine Botschaft dreht. Und Jesus erscheint da ab Vers 9 am Johannes. Zuerst kommt noch der Empfänger von diesem Buch, im Vers 4. Da lesen wir, dass der Johannes ganz klar das aufgeschrieben hat für 7 Gemeinden in Asien. In Kleinasien, also in der heutigen Türkei. Es sind also 7 Gemeinden, die das zuerst zu lesen bekommen haben. Und es gibt nachher auch im 2. und 3. Kapitel die 7 Sendschreiben, wo jede von diesen 7 Gemeinden eine klare Botschaft für sich bekommen hat. Aber die 7 Gemeinden, die stehen für viel mehr. Wenn wir von prophetischen Botschaften reden, dann sind prophetische Botschaften eigentlich immer mehrschichtig. Ich habe selten erlebt, dass einmal eine Botschaft, ein Bild, so einfach eine klare Botschaft hatte. Meistens hat sie verschiedene Schichten. Eine Prophetie geht immer in die Gegenwart hinein. Eine Prophetie hat immer etwas zu sagen in die Situation, wie sie besteht, hinein. Aber sie hat ganz oft auch einen Blick in die Zukunft. Und das ist bei diesem Buch genau gleich. Es ist ein prophetisches Buch und ich bin ganz sicher, dass wir die 7 Gemeinden, dass die gemeint sind. Die 7 Gemeinden. Es hat ungefähr 100 Gemeinden gegeben zu dieser Zeit in Kleinasien. Und die Botschaft ist ganz sicher für die 7 gewesen. Also das Problem in Sardes wird so gewesen sein, wie es beschrieben wird, nachher in den Sendschreiben, oder in Philadelphia, oder in Thyatira, oder in Pergamon, oder in Ephesus. Es wird so gewesen sein. In der Gegenwart, in der Situation. Aber es gibt die andere Ebene. Und da kommen wir jetzt auf die Symbolik von der Zahl 7. 7 ist auch immer eine Zahl, ein Ausdruck von Vollkommenheit in der Bibel. Und unser Gott ist es so. So hat schon Jesus geredet, als er auf dieser Erde war, nämlich in Bilder. Denke nur an all die Gleichnisse. Jesus hat ganz selten einfach so gelehrt. Macht das nicht, tun sie so, machen sie so und so weiter. Bergpredigt ist viel so, aber selbst dort kommen viele Gleichnisse vor. Zum Beispiel, wenn es um Sorgen geht. Schauen die Lilien auf dem Feld. Wenn sich Gott sogar um die Vögel sorgt. Das sind Bilder. Der verlorene Sohn, da kommen euch ganz viele Geschichten in den Sinn. Und Jesus hat auch ganz viele Lektionen weitergegeben in einer Art, in einem Bild, in einer Handlung, wo der Petrus auf dem Wasser läuft. Das ist ein ganz starkes Bild. Sowohl für den Petrus, der es erlebt, wie auch für die, die im Boot sitzen. Stellt euch mal vor, ihr lebt das live mit, wie einer übers Wasser läuft. Das ist mehr wie 3D-Kino. Und offensichtlich ist das schon sehr beeindruckend. Also ich habe das von verschiedenen Seiten gehört, die den Film Avatar sind, in 3D. Boah, das ist nur Kino. Das ist nur Fake. Das ist nur... Aber wenn man so Sachen live erlebt, richtig, dann sind das Bilder, die sich noch viel tiefer einbrennen. Unser Herr redet viel in Bilder. Die ganze Bibel ist voll von Bildern. Die ganze Bibel ist voll von Geschichten. Und so ist halt auch die Offenbarung ein Buch von Bildern. Und das macht es uns schwer. Es wäre viel einfacher oft, wenn man es einfach so geschrieben hätte, wie es gemeint ist, oder? Jesus hätte auch können sagen, schaut, wenn ihr von mir davonlauft oder von eurem Vater im Himmel davonlauft, der wartet auf euch, der ist immer da. Das wäre genau die gleiche Aussage. Jesus vergibt euch immer wieder. Wir sind da, wir haben euch lieb, wir nehmen euch so auf mit offenen Armen. Aber das würde uns nicht bleiben. Gleich. Wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo wir von unserem inneren Auge fast wie einen Film ablaufen lassen. Oder? Jesus hätte auch da in der Offenbarung viel mehr können erklären, wenn er hätte wollen. Logisch. Aber er redet in Bilder. Und da brauchen wir oft einen Schlüssel dazu, um die Bilder zu verstehen. Aber der Schlüssel, der wird dazu geliefert. Und darum werden wir auch, jetzt in dieser Predigt noch nicht, aber in der nächsten Predigt, viel Bezug nehmen auf das Alte Testament. Bezug nehmen auf das Matthäus-Evangelium. Weil man die Bilder nur verstehen kann, wenn man sie im Zusammenhang von der ganzen Geschichte von der Bibel, von der ganzen Botschaft von der Bibel anschaut. Und der Herr gibt uns den Schlüssel schon in die Hand. Wir sehen das hier in den letzten Versen. Ich werde jetzt mal anfangen lesen. Es ist ein langer Text. Und ich fange an, gerade beim vierten Vers. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der Zeuge, der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Der da ist und der da war und der da kommt. Der Allmächtige. Und da die ersten vier Verse, das ist ein Lobpreis. Das ist eine Anbetung. Eigentlich ist es ein Gruß. Und zwar steht einfach drin, für wer das Buch geschrieben ist, das sind eben die sieben Gemeinden, und nachher Gnade sei mit euch und Frieden. Das ist ein Gruß. Das ist ein Segenswunsch. Aber von wem? Von wem kommt die Gnade und der Friede? Und dann wird uns Gott da von Johannes dargestellt als der dreieinige Gott. Und zwar wird Gott, der Vater, stellt sich so, oder stellt Johannes so vor, wie er sich am ersten Mose vorstellt, im zweiten Buch Mose. Erinnert euch an die Geschichte mit dem Feuerbusch? Die Berufung von Mose, wo er gesendet wird nach Ägypten. Und nachher sagt er, ja, aber wer? Wer soll ich sagen, hat mich gesendet? Was hast du für einen Namen? Der Mose braucht doch irgendwie einen Auftraggeber. Der muss doch können sagen, wieso er das macht, für wer, wer ihm gesagt hat, dass er das soll machen. Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Und das ist ein Verb in der Grundform, das Sein. Ich bin der Seiende. Ich sage euch, das ist eine Stelle, wo die Übersetzer bis heute graue Haare überkommen, weil es eben, Gott ist ein Verb. Und wir selber empfinden uns immer als Nomen. Oder dann mindestens noch Beschreibung. Oder? Wir sind entweder der mit den blauen Augen und den braunen Haaren. Ich weiß doch nicht, wir sind die Nette oder die Böse oder die Aufmüpfige. Oder wir sind, da braucht es etwas dazu. Und Gott nimmt sich die Freiheit raus, zu sagen, ich bin einfach. Ich bin, wie ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin schon immer gewesen. Es kommt dann noch dazu. Im Hebräischen gibt es da die Zeitformen nicht gleich wie bei uns. Ich bin schon immer gewesen. Kein Anfang. Ich bin jetzt. Und ich werde immer sein. Nehmen wir kein Ende. Das ist, wenn ihr das nicht versteht, macht euch keine Sorgen. Das ist nicht zu verstehen. Das ist schlicht nicht zu verstehen. Und das ist gut so. Wir sollen uns nicht können ein abschliessendes Bild machen von Gott. Das steht in den 10 Geboten. Macht euch kein Bild. Das ist für mich schon ein Widerspruch, wo ich immer wieder denke, hallo, du redest die ganze Zeit in Bildern zu uns und wir dürfen uns kein Bild machen. Wir Menschen brauchen Bilder. Bis an einer ganz persönlichen kleinen Umfrage seit ein paar Jahren. Immer wieder, wenn das Thema drauf kommt, dann frage ich mich wieder nach. Und zwar frage ich, wenn wir so darüber haben, Jesus gesehen, oder? Dann ist mir Jesus begegnet. Oder in dem Lobpreis ist Jesus da gewesen. Manchmal kommen zu Sätzen. Und dann frage ich immer nach, ja, wie hast du ihn denn gesehen? Wie hast du denn Jesus gesehen? Oder wie hast du denn Gott gesehen? Wie es mich Wunder nimmt. Wir haben das dort. Macht euch ein Bild. Und Gott redet aber in Bildern. Und ich sehe manchmal Jesus auch. Wie geht das zusammen? Und ganz interessant, ich mache das jetzt schon manches Jahr immer wieder so, das ist nicht wissenschaftlich, das ist angelikanisch, also das ist einfach so. Aber was mir auffällt, was mein ganz privater Schluss ist, niemand hat Jesus je so ganz, ganz, ganz gesehen, in allen Details. Die meisten sagen, ich habe eine Gestalt gesehen. Ich habe sein Gesicht gesehen, das kommt noch etwa die. Die Augen sind oft ganz wichtig. Viele sehen die Augen, wenn sie Jesus begegnen, in der Anbetung, im persönlichen Gebet. Vielleicht noch den Mund, aber dann wird es schwummrig. Ich zum Beispiel, ich sehe meistens so die obere Hälfte von Jesus, aber ich sehe nie sein Gesicht, ich persönlich, ich jetzt. Das ist nur, ich sehe es einfach nicht richtig, es ist einfach verschwommen, schwummrig. Und ich glaube, dass der Herr so ist, er gibt uns so viel Offenbarung, wie wir brauchen, jetzt gerade. Er gibt uns auch nie auf Vorrat. Das ist etwas, was ich mir immer und immer wieder muss vor Augen halten, weil ich gern Vorrat habe. Ich habe Vorrat im Keller, könnt schauen, ich habe immer Vorrat im Keller. Ich finde das wichtig und es gibt mir ein gutes Gefühl. Ich muss immer schauen, dass es nicht abläuft. Also sprich, eigentlich bräuchte ich ihn nicht. Aber es gibt mir trotzdem ein gutes Gefühl. Und jetzt ist Gott aber nicht so. Er gibt die geistlichen Gaben nicht auf Vorrat. Schaut das Volk in der Wüste. Haben die Manna können sammeln? Ja, für jeden Tag genug. Haben sie dürfen sammeln für morgen? Ja, am Freitag. Das tut mir immer gut, da können wir ja sagen. Aber nur am Freitag. Nur am Freitag. Sonst haben sie immer nur so viel am Morgen gesammelt, damit es bis am Abend gelangt. Wenn sie mehr gesammelt haben, was ist passiert? Auch so ein Bild, das mir immer gerade vor Augen kommt. Sehen Sie das auch, Hausfrauen? Die Mädchen, die durchs Manna kriechen. Grusig, grusig, grusig. Ist aber auch nicht nötig gewesen, weil jeden Morgen ist es neu gekommen. Und so ist der Herr mit seinen geistlichen Gaben. Er offenbart uns, er gibt uns genauso viel Erkenntnis, wie wir für den Moment jetzt brauchen. Und so löse ich jetzt für mich den Widerspruch auf. Ich glaube, dass wir es brauchen, Jesus ab und zu zu sehen. Oder den Himmel ab und zu zu sehen. Den Thron Gottes zu sehen. Auf irgendeine Art. Einen Schimmer zu haben. Einen Schimmer zu haben. Einen Eindruck zu haben. Ein Scherbeli zu haben vom Mosaik. Ein Kacheli vom ganzen Bild. Ein Puzzleteil. Und ich glaube, das sollen wir. Das dürfen wir nicht nur, das sollen wir haben. Weil es uns der Glaube stärkt. Aber heute ist noch nicht Zeit, das ganze Bild zu sehen. Und jeder von uns braucht etwas anderes. Nachher, die Verse tue ich jetzt nicht vorlesen, die könnt ihr selber nachlesen. Da werden auch die Gemeinden aufgezählt. Johannes wird am Sonntag ergriffen von dem Geist. Am Sonntag. Das wird extra erwähnt, am Tage des Herrn. Vielleicht ist es auch der Samstag gewesen. Ich weiss nicht, wann der Johannes wirklich den Tag des Herrn gefeiert hat. Ist jetzt für mich nicht so wichtig. Aber es ist der Tag des Herrn. Es ist der Tag, wo er sich Zeit genommen hat für so vor dem Herz kommen in einer speziellen Art und Weise. Es ist der Tag, der am Herr gehört. Für uns der Sonntag. Und ich glaube, das ist nicht Zufall, sonst wäre es nämlich nicht geschrieben. Der Herr kann uns immer dann begegnen, wenn wir ihm begegnen wollen. Er ist den ganzen Tag bei uns. Er ist 24 Stunden bei uns, 7 Tage in der Woche, 365 Tage im Jahr. Immer. Aber wir sind nicht immer gleich offen für ihn. Wir haben den Alltag zu bewältigen. Da kommt Zeug auf uns rein. Wir sind beschäftigt. Und manchmal sind wir furchtbar beschäftigt. Da hören wir nicht einmal andere Leute. Da hören wir gar nichts mehr. Wie sollen wir denn Jesus hören? Wo wir nicht einmal sehen. Und es ist gut, haben wir einen Tag, wo wir uns ganz bewusst mehr Zeit nehmen. Viel Zeit nehmen. Ihr nehmt euch viel Zeit, für den Gottesdienst zu kommen. Ihr steht auf zu einer gewissen Zeit, ihr macht euch zu Weg, ihr macht euch auf den Weg, ihr seid da, ihr trinkt noch einen Kaffee miteinander, das gehört auch zum Gottesdienst, die Gemeinschaft. Und dann geht man wieder heim, und bis man daheim ist und die Uniform wieder in den Kasten gehängt hat, vielleicht macht man noch einen Besuch. Und den Besuch macht man vielleicht, weil der Herr einem das aufs Herz hat gelegt. Dann gibt es einen Tag des Herrn. Und es ist dann, wenn wir uns ganz bewusst öffnen für den Herrn, dass er uns die grossen Botschaften geben kann. Das ist nicht, dass er sonst nicht zu uns reden würde. Das sage ich auch gar nicht. Ich erlebe es viel im Alltag, dass der Herr mir Sachen sagt. Aber wenn ich meine Predigt vorbereite, dann kann ich nicht 1000 Sachen daneben machen. Dann muss ich mich ausrichten auf den Herrn, wenn ich seine Stimme hören will. In der Tiefe, in der Breite. Und ich mache euch Mut, pflegt die Zeiten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommt. Es ist ein Jahr der Stille ausgerufen. Ja, macht euch Mut, nehmt euch Zeit, dass der Herr kann reden zu euch. Er redet, aber dass ihr ihn hört. Für das braucht es ein bisschen Muße. Und dann kann es passieren, wie am Johannes. Der war nicht vorbereitet. Johannes war nicht vorbereitet. Sondern da sind die Posaunen gekommen im Vers 10. Und eine grosse Stimme hat getrönt. Und hat zu ihm gesagt, was du siehst, schreibe auf. Vers 11. Und dann Vers 12. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Und bis da ist es eigentlich für den Johannes nicht so viel Neues. Bis da könnte das auch der auferstandene Jesus sein, den er mehrmals begegnet ist in diesen 40 Tagen bis zur Himmelfahrt. Eine menschliche Gestalt in einem langen Gewand. Mit einem goldenen Gürtel da um die Brust, vielleicht so richtig, so eine Verzierung. Aber dann geht's weiter. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und dann 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Wundert jemand? Das kann ich mir ja schon fast nicht vorstellen. Also die weißen Haare kann ich mir vorstellen. Der Glanz um Jesus herum kann ich mir vorstellen. Füße wie Gold kann ich mir vorstellen. Aber das Schwert, das aus dem Mund rauskommt, das finde ich schwierig. Oder seine Augen wie Feuerflammen, das finde ich schwierig. Und ich bin dann ein bisschen auf die Spur gegangen und ich habe gemerkt, es ist nicht so, wie ich Jesus gerne würde sehen. Jesus erscheint am Johannes nicht so, wie ich mir das so gerne würde zurechtlegen. Wenn ich Jesus begegne, dann würde ich gerne warme, liebe Augen haben, wo so richtig die Liebe rausfließt in mein Herz hinein. Könnt ihr das nachvollziehen? Und ich will ein weiches Maul, wo nur liebe Worte kommen, wo mich ermutigen und aufrichten. Weil wann komme ich denn zu Jesus? Meistens leider, traurigerweise. Wenn es mir nicht so gut geht. Und dann, ehrlich gesagt, muss ich nicht einen Jesus haben mit feurigen Augen und einem Schwert aus dem Maul. Aber das ist jetzt Botschaft. Jesus ist beides. Jesus ist beides. Jesus ist viel mehr, wie das wir mehr je könnten fassen. Jesus ist der mächtige König, der jetzt verherrlicht sitzt neben dem Thron Gottes. Jesus ist der, der ein Maul hat, der ein Schwert rauskommt. Warum? Was ist das für ein Bild? Wir haben das Bild vom Schwert schon mal in der Bibel, in den Briefen. Und dort heisst, das Wort Gottes ist die Wahrheit, scharf wie ein Schwert, das kann trennen. Und zwar was? Richtig und falsch, Sünd und nicht Sünd. Wo aufdeckt. Jesus ist auch Richter. Jesus ist auch Richter über unsere Taten. Und das ist ja am Anfang in diesen Versen, wenn Johannes beschreibt, wie Jesus wird wiederkommen und alle werden ihn sehen. Und dann steht da so, und es werden wehklagen, und es werden wehklagen, alle Geschlechter. Warum denn? Weil er so lieb und nett ist. Dann müssen wir nicht wehklagen, winseln, webern, schreien, heulen, jammern. Nein, weil dann die Sünde offenbar wird von jedem Einzelnen. Und die grösste Sünde ist, Gott abzulehnen. Jesus abzulehnen. Die Ur, die Kernsünde. Alles andere ist ein Folge davon. Sich ihm nicht zu unterordnen. Und das wird offenbar werden, weil Jesus hat das Schwert im Maul. Und er ist Richter. Er ist Erlöser. Er ist Heiland. Er ist unser hoher Priester, der sein Leben geht für uns. Er ist unser Anwalt, der sich einsetzt vor dem Thron Gottes für uns. Und er ist Richter. Und das Feuer steht dafür, dass eben Jesus alles sieht. Und es wird nicht alles Stand haben vor ihm, was er sieht. Vieles von dem, was uns wichtig ist, wird in der Ewigkeit wirklich zu Staub zerfallen und fortgewindet werden. Jesus ist heilig. Jesus ist durch und durch heilig. Und dass der Johannes da wie tot zusammenbricht, das verstehe ich. Und dann, im Vers 17, der zweite Teil. Und Jesus und er legte seine rechte Hand auf mich, der Johannes, und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und der 19. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Da bügt sich jetzt der Jesus aber zum Johannes, wo der Johannes kennt. Der, der ihm vertraut ist. Das sind doch die Worte, die Jesus den Jüngern immer wieder gesagt hat. Fürchte dich nicht. Denke an die Jahreslosung. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt nur an mich. Und? Glaubt an den Herrn. Ich könnte es besser, genau. Mein kurzes Gedächtnis. Übrigens werde ich es jetzt dann auf die Seite tun, weil es nicht mehr so schön ist, aber habt ihr gesehen? Es ist jetzt aufgegangen, die Glaubensfrucht. Ja, am letzten Sonntag schon. Jetzt eben, ich dachte, vielleicht wäre es noch ein bisschen grüner, aber jetzt glaube ich, wir haben den Höhepunkt erreicht. Darum möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen. Das ist Glauben. Jesus ist beides. Da offenbart er sich jetzt so, wie ihn der Johannes kennt. Der Johannes ist doch der, der so gern bei ihm war. In der Nähe. Der ist wirklich verschrocken, weil so hat er Jesus nicht gekannt. Der Jünger von der Liebe. Immer noch vorausgesetzt, er ist das, glaube ich. Also, das ist Glauben. Wo Frucht bringt, wo Blüte bringt, wo etwas geschieht. Johannes darf Jesus jetzt auf eine neue Art sehen. Ich glaube, dass der Herr so mit uns Führung geht durchs Leben, wie bei einem Computerspiel. Next Level. Aber wir müssen zuerst mal eine gewisse Lektion verstanden haben. Und dann kommt das Nächste. Und da kommt der Johannes auf Next Level. Es wird schwieriger. Jetzt lernt er Jesus auch noch kennen als den Heiligen. Den Herrlichen. Der krönt ihn. Jetzt kannst du vielleicht das Bild von der Krone bringen, das hätte ich schon lange gemacht. Der 7 Sterne kann heben in einer Hand. Der Schöpfer Gott kann das ganze Universum heben in einer Hand. Jesus hebt 7 Sterne in einer Hand. Und dann lesen wir da im 20. Vers, was das Geheimnis ist von diesen 7 Sternen. Das Geheimnis der 7 Sterne, wo Jesus da in der Hand hat. Die du gesehen hast in meiner rechten Hand, da. Und der 7 goldenen Leuchter ist dieses. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden. Und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Der herrliche Jesus, wo beides ist, wo alles ist, wo so viel ist für uns, der steht mit drin unter seiner Gemeinde. Johannes schreibt er das, wenn er sich umdreht, dann sieht er zuerst 7 Leuchter. 7 grosse Leuchter. Und dort jetzt mit drin steht der Jesus. Jesus steht mit drin unter seiner Gemeinde. Weil die Zahl 7 ist wieder da, die Bedeutung von der Vollkommenheit, von der Ganzheit. Jesus ist mit drin unter seiner Gemeinde. Das ist seine Brut. Und das hat er in der Hand. Geister von diesen 7 Gemeinden. Also so ganz versteht das, glaube niemand, dass das für Geister sind. Die einen sagen, das sind Vorsteher der Gemeinde, andere sind vehement dagegen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es wirklich einfach auch beauftragte Engel gibt, die über die Gemeinde wachen. Wir haben vielleicht auch ein paar, ich weiß es nicht. Das sind so die Geheimnisse, die wir werden sehen im Himmel. Aber er steht nicht nur mitten unter diesen Gemeinden, er hat sie auch in seiner Hand. Jesus ist da und er ist unter uns. Und das ist die Ermutigung. Er ist Richter. Aber er ist auch der sagt, fürchte dich nicht. Und die haben es ganz fein anlangt. Und er ist der über seiner Gemeinde wacht. Wo die Gemeinde am Herz liegt, wie niemand anderem. Wir, auch unser Chor, Teil der Armee. Die ganze Christenheit. Wir sind ihm nicht egal. Es ist nicht wurscht, was auf dieser Erde passiert. Verfolgung ist nicht egal. Er ist mit drin. Das ist Jesus. Was haben wir für Bilder von Jesus? Vielleicht nicht einmal sichtbare. Aber wie fühlen wir, wenn wir beten? Wie reden wir ihn an? Ich habe letztens mit jemandem diskutiert. Das hat mich gefragt, ist das richtig, wenn ich das so sage? Es gibt nicht das richtig oder das falsch. Es gibt Teilaspekte. Überlegt einmal, wenn ihr betet, wie redet ihr Jesus an? Und was? Wie fühlt ihr diesen Begriff? Welchen Aspekt von Jesus steht bei euch in eurem Leben im Vordergrund? Welche Eigenschaften habt ihr schon entdeckt von ihm? Und erlebt in eurem Leben? Was wollt ihr noch erleben? Was habt ihr erst gehört, dass Jesus auch ist? Und wird es gerne auch erfahren. Das sind die Fragen, die ich euch auf den Weg geben möchte. Jesus ist alles für uns. In Jesus haben wir alles. Und in Jesus sind wir alles. Mit Jesus können wir alles. Amen.